Der Predigttext steht geschrieben in Markus 10, die Verse 2 bis 9. Von der Ehescheidung. Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, bei einer Predigt zu diesem Thema könnte das Problem sein, dass einige von euch, vielleicht sogar mindestens die Hälfte hier im Raum, schon bei der Lesung abgeschaltet haben. Weil ihr sagt, das betrifft mich nicht, ne? Ihr Konfirmanden, ich bin noch nicht verheiratet, habe noch lange noch nicht vor. Oder ich bin glücklich verheiratet, was soll ich mich damit beschäftigen? Oder dass ihr abschaltet, weil ihr sagt, das betrifft mich, aber ich will es gar nicht hören. Ist auch möglich. Ich möchte euch einladen, wenn es euch gerade so geht, trotzdem innerlich dabei zu sein. Euch auf so einen inneren Gesprächs- und Gedankenweg einzulassen. Weil ich glaube, das hat Dietmar vorhin schon in der Begrüßung deutlich gemacht, dass wir in diesen Worten Jesu etwas entdecken können, was auch grundsätzlich gilt, über die Frage, wie wir miteinander umgehen. Natürlich macht uns betroffen, wie viel Gewalt in dieser Welt ist. Wir werden nachher denken an Israel und Palästina. Aber im Kleinen fängt es an, wie wir miteinander umgehen. Und trotzdem, ich denke, diese Spannung, die da ist, wir dürfen sie auch aussprechen. Als ich vor 6 Jahren, glaube ich, das letzte Mal oder 7, vielleicht ist es auch schon her, über diesen Text gepredigt habe, da habe ich damals schon gesagt, wir müssen in ein kritisches Gespräch treten, untereinander und mit der Bibel. Zum Beispiel über die Frage, haben wir heute nicht ein anderes Verständnis von Partnerschaft? Heute als in einer, anders als in einer Zeit, als ja Eheschließung vor allem hieß, dass geregelt werden musste, wie das sozusagen finanziell zu regeln war, ne? Dass ja ein Mann seiner Frau ihren Eltern quasi abkaufte. Und auch Scheidung vor allem auch unter dem Aspekt betrachtet wurde, wie die finanzielle Absicherung möglich war, auch für die getrennten Wege. Und da sind wir heute tatsächlich in einer anderen Situation. In unserer Gesellschaft ist Scheidung fast normal. So oft kommt das vor. So dass man die Frage stellen könnte, ob wir unsere Trauliturgie nicht abändern müssten. Ja, statt bis dass der Tod euch scheidet, heißt es ja da, solange ihr noch Spaß miteinander habt. Ja, ein bisschen bitterer Humor, aber so wollen wir es, glaube ich, nicht handhaben. Aber was ist dann ein guter Weg? Und doch, ich denke an Scheidungen, die ich im Laufe der letzten Jahre im Freundeskreis und auch hier in der Gemeinde erlebt habe. Das ist natürlich an vielen Stellen schmerzhaft gewesen. Und doch möchte ich Jesus fragen, Jesus, ist das nicht zu hart, wie du hier auftrittst? Gibt es nicht Situationen, in denen eine Scheidung eben nicht leichtfertig vorgenommen wird, aber doch besser ist oder besser erscheint bei allem Schmerz, als sich noch weiter zu verletzen? Wann aber ist es okay? So ein kritisches Gespräch habe ich vor kurzem mit meinen Schülern geführt. Es wissen viele von euch ja, glaube ich, dass ich auch als Religionslehrer arbeite, einmal die Woche an der Freien Evangelischen Schule. Und da sind ja viele Schüler, die eher so, oder über die Hälfte, die eher so aus freikirchlichem Kontext kommt, teilweise aus sehr strengen Gemeinden. Und für die ist das ganz klar. Nein, Scheidung ist nicht erlaubt. Steht doch da. Außer bei Ehebruch. Denn, wie gerade in der Parallelstelle, da nennt Jesus doch auch Ehebruch zumindest als eine Ausnahme. Und da habe ich den Schülern eine Hausaufgabe mitgegeben. Ich habe gesagt, dann frag doch mal in euren Gemeinden. Frag doch mal in euren Gemeinden, wie im Einzelfall mit dem Thema Scheidung umgegangen wird und wie mit denen umgegangen wird, die sich scheiden lassen. Und das war interessant, die Ergebnisse. Also ein paar haben das tatsächlich recherchiert. Und tatsächlich gibt es Gemeinden, wo sie sagen, nein, nur bei Ehebruch, steht da in der Bibel so. Andere haben gesagt, ja, wenn einer der Partner, meistens ja der Mann, Alkoholiker ist, dann ist es auch erlaubt. Warum? Ja, das ist ja auch ein bisschen wie Ehebruch, wenn der andere der Sucht hin sich gibt. Und dann gibt es Gemeinden, die sagen, ja, nein, aber wenn einer nicht gläubig ist und den anderen vom Glauben abhält, dann ist Scheidung auch erlaubt. Aha, wie kann man das denn jetzt begründen? Und so weiter. Und dann, wie mit Geschieden umgegangen wird. Da gibt es natürlich Gemeinden, die sagen, nein, dann dürfen die nichts mehr machen in der Gemeinde und so. Aber auf einmal merken wir kriegen plötzlich ein buntes Bild bei allem, wir wollen die Bibel ernst nehmen. Ich glaube, genau in so eine Diskussion wird Jesus hier hineingezogen von den Pharisäern. Ja. Wir wissen das aus anderen Quellen, dass es unter, damals war es ja wie gesagt erlaubt, diesen Scheidebrief zu geben. Übrigens nur für Männer war es erlaubt. Ja. Die durften einen Scheidebrief ausstellen. Bei Frauen war es denkbar schwieriger, fast unmöglich. Es gab da nur ganz enge Geschichten. Aber da wurde gerade unter den gesetzestreuen Pharisäern und Schriftgelehrten diskutiert, ja, wann ist denn ein zulässiger Grund für diesen Scheidebrief? Und da ging die Diskussion auseinander. Das ging wirklich, fing an mit, wenn die Frau zweimal das Essen anbrennen lässt. Bis hin eben zu Ehebruch. Ja, und diese Bandbreite wurde diskutiert. Und genau in diese Kasuistik nennt man das ja, ne, dass man diese Fälle diskutiert, da wollten die Pharisäer Jesus hineinverwickeln und sagen, wie siehst du das denn? Ja. Was ist ein zulässiger Grund, die Frau zu verstoßen? Über das Umgekehrte wurde gar nicht erst diskutiert. Aber ich verstehe den Text hier so, dass Jesus hier eben nicht einseitig Position einnimmt, auch nicht eine besonders strenge Position einnimmt, sondern dass er sich im Grunde einer solchen Grenzziehung verweigert. Ja, dass er sich einer Grenzziehung verweigert. Und das finden wir bei ihm auch in anderer Hinsicht. Und darum habe ich vorhin gesagt, das ist auch unabhängig von dieser Spezialfrage gut zu fragen nach der Meinung Gottes. Ja. Jesus sagt auch bei Geld, und darüber redet er viel häufiger, als uns lieb ist. Auch bei Geld sagt er nicht, so und so viel Geld zu haben ist okay, und aber wenn das und so, dann ist es zu viel. Sondern auch da macht er deutlich, durch seine Rigorosität vielleicht, ist eine Frage eures Herzens, woran euer Herz hängt. Und so sagt er hier auch, eine solche Festlegung ist Ausdruck eurer Herzenshärte. Solche Gesetzesethik, das festzulegen, dient vor allem dazu, über andere zu urteilen. Festzulegen, warum ich richtig liege und die anderen falsch. Warum ich über die anderen und auf die anderen mit dem Finger zeigen kann. Aber Jesus sagt, es geht um was ganz anderes. Es geht darum, eine andere Perspektive hineinzubringen, und zwar die Perspektive Gottes, wie er sich unser Leben gedacht hat, auch wie er sich Partnerschaft gedacht hat. Und darum zitiert Jesus hier den Schöpfungsbericht. Gott hat die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Und an seiner Frau hängen. Und auch das ist schon manchmal Thema in, nur nebenbei gesagt, ne, in Traugesprächen. Ne, weil das ganz schön schwierig ist, gerade für die Männer, die von einer Waschmaschine zur nächsten wechseln mit der Ehe und meinen, es muss so weitergehen, was Mama bisher gemacht hat. Ne? Ja, das ist auch eine tiefe Weise, die hier drin steckt. Ich muss es auch loslassen und auch sagen, ich muss erstmal auf eigenen Beinen stehen und dann kann ich gucken, wie ich Partnerschaft gestalte. Das ist gar nicht unser Thema hier, aber auch. Er wird in seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. was Gott uns zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also so wird deutlich, hier geht es nicht um Gesetzesethik, sondern um die Verheißung Gottes für Partnerschaft und Ehe. Und das können wir tatsächlich übertragen über auf jede andere Form von Beziehungen. Ja, aber darf man nur oder darf man nicht? Also genau das ist pharisäische Gesetzlichkeit. Was Jesus dagegen setzt, schließt aus, dass ich sagen kann, nun war es zu viel, jetzt habe ich ein Recht, mich zu trennen. Ja, aber ist es dann nicht doch eine zu harte Forderung, die Menschen unter Druck setzt? Und die eine Forderung, die die verurteilt, die dieser Verheißung nicht gerecht geworden sind? Nein. Ich meine sogar, dass das gerade ausgeschlossen ist. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, wer redet hier? Wer steht hinter diesem Anspruch? Es ist derselbe Jesus, der zu der Ehebrecherin, ne? Also nicht einer mehr oder weniger schuldig geschiedenen, sondern einer Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll, sagt, ich verurteile dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Dieser Jesus ist das, der hier diesen Anspruch stellt. Es ist dieser Jesus, der am Brunnen einer Frau begegnet, die versucht, ihren Lebensdurst durch häufigen Partnerwechsel zu stillen. Und Jesus sagt ihr auf den Punkt zu. Ne? 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, mit dem zusammenlebst, ist nicht gar nicht dein Mann. Aber er sagt ihr auch, ich will dir einen anderen Weg zeigen. Ja? Ich will deinen Lebensdurst stillen. Dieser Anspruch an unser Leben, der Anspruch an unser Leben gilt, wie auch sonst. Gott hat einen Anspruch, er möchte in unser Leben hineinreden. Aber dieser Anspruch schließt ein, dass wir scheitern können. Und Jesus uns trotzdem nicht aufgibt, sondern dass es dieser Jesus ist, der immer auch Vergebung und Neuanfang schenkt. Und ich denke, wenn ihr aufmerksam mitgelesen die Texte habt und mitgesungen, dann habt ihr das gemerkt, dass es heute Thema war auch schon. Und das Zweite. Wenn ich ein Traugespräch führe, dann spreche ich nicht nur manchmal über dieses Vater- und Mutter-Verlassen, sondern eben ganz oft, eigentlich immer auch über die Formulierung im Trauversprechen. Ja? Und oft kommt es dazu, dass sie ein eigenes Trauversprechen formulieren. Und sonst sage ich aber, es muss trotzdem euer sein. Und dann wird deutlich dieses, was heißt das, ich will ihn, ich will sie ehren und lieben, ne? Bis der Tod uns scheidet. Und dann frage ich ganz offen, könnt ihr das? Möchtet ihr das? Und es gibt tatsächlich in wenigen Fällen, die haben gesagt, das Wort Tod stört uns. Dann sagen wir, solange ihr lebt, ist ja eigentlich dasselbe. Ja? Aber interessant ist, dass ich nur ein einziges Mal in den 18 Jahren ein Traugespräch geführt habe, wo Menschen mir gesagt haben, dieser Anspruch ist mir eigentlich zu hoch. Ja? Ein einziges Mal nur. In allen anderen Fällen, die haben gesagt, aber das ist doch auch das, was wir wollen. Also ich habe niemanden erlebt, auch diese einen, die gezögert haben aufgrund ihrer Lebenserfahrung. Aber niemand erlebt, der hat gesagt, wir heiraten doch nur, weil es so schön romantisch ist in Weiß und so. Und wir machen das natürlich nur, solange wir Spaß haben. Das sagt mir nicht nur den Pastor keiner ins Gesicht, sondern ich habe das ehrlich auch so nicht empfunden. Ja, weil ich sehr offen das Gespräch führe, sondern dass junge Menschen mir trotzdem sagen, nein, das ist doch ein guter Anspruch, dieses ein Leben lang. Das ist doch ein erstrebenswertes Ziel. Und das ist immer die Frage, wenn wir vom Anspruch Gottes an unser Leben reden. Ne? Darum hatte ich vorhin gesagt, das ist auch eine Predigt für Unverheiratete, bei jedem Anspruch, den wir in der Bibel lesen, dass wir uns das deutlich machen. Wer ist der, der diesen Anspruch stellt? Es ist der, der einen Anspruch hat auf unser Leben, ja, aber der auch immer noch da ist, wenn wir scheitern an diesem Anspruch. Und zweitens ist es der, der einen guten Anspruch hat. Und das ist tatsächlich, dass ich das sagen kann. Ich glaube, dass Gott es gut mit mir meint. Es ist nicht der Oberpolizist, der da steht, der uns in ein moralisches Korsett zwängen will, sondern es ist der liebende Vater, der es gut mit uns meint, der dies sagt, weil er will, dass unser Leben gelingt, dass er will, dass es unser Leben zu einem guten Ziel führt. Und ich bin überzeugt, das will er. Und es gibt ein ganz gutes Bild dafür, das singen die Jugendlichen bei uns im Dornbusch tatsächlich total gerne. Im letzten Jahr war das und auch noch Anfang des Jahres war das der Hit, ne? Lighthouse, Leuchtturm. Das ist tatsächlich dieses starke Bild, ne? Dass auf einem Meer gibt es keine Leitplanken, die sagen, da musst du lang und da geht's nicht weiter. Sondern das Meer ist groß und weit. Aber es gibt diese Leuchttürme oder heute, Markus könnte es euch genauer erklären, gibt es natürlich ganz viele Signale, die so ein Schiff hat. Aber darauf muss ein Schiff und ein Kapitän achten, ne, damit das Schiff nicht auf Grund läuft. Und darum ist gut, diesen Leuchtturm zu haben oder diese Leuchtfeuer oder diese anderen Peilsignale. Aber ich muss bewusst sagen, ich möchte mich daran orientieren. Das sagt mir eben auf dem Meer keine Leitplanke. Und so ist es auch. Unser Leben ist eben nicht einfach nur eine gerade Straße oder gar eine Schiene, wo ich einfach nur lang fahre und nur Gas geben und bremsen kann. Sondern ich muss tatsächlich in dieser Weite der Möglichkeiten Entscheidungen treffen. Und darum brauche ich diese Richtungsangaben. Und darum brauche ich solche Lichter, die auf meinem Weg mir den Weg weisen. Und dazu muss ich auch bereit sein, danach zu fragen. Und immer da, wo wir scheitern in unserem Leben, hat es ganz oft damit zu tun, dass wir diese Zielperspektive, dieses Leuchtfeuer aus dem Auge verlieren. Und Gottes Perspektive für gelingende Partnerschaft ist das, was hier geschildert wird, dass zwei Menschen eins werden. Ein Fleisch heißt es. Und dabei geht es keineswegs bloß um körperliche Einheit. Nein, es ist die Einladung, eine Beziehung zu gestalten, die von wirklichem Verstehen, von Vertrauen und Annahme geprägt ist. Ein Fleisch werden heißt eins werden mit Körper, Seele und Geist. Aber genau dies fällt oft auseinander. Und das ist nicht nur dieses, dass es ein problematischer Umgang mit Sexualität ist, wenn ich eben dieses Einswerden zu früh suche und eben, platt gesagt, miteinander ins Bett gehe, bevor ich eigentlich mir bewusst ist, was dieses Einswerden heißt und bevor ich auch für alles andere bereit bin. Aber das ist nicht das Hauptproblem an der Sache, sondern dass ich auch im Laufe einer Partnerschaft eben das andere aus dem Blick verliere. Ja? Dass ich dieses, was das Einssein behindert, nicht wahrnehme oder nur partiell wahrnehme. Wie viele Beziehungen scheitern daran, dass ein Teil dieser Einheit wegbricht. Zum Beispiel, dass einer spürt, der andere weiß gar nicht, wie es um meine Gefühle steht. Ja. Die andere weiß gar nicht, was mich ängstigt, sorgt. Es interessiert auch nicht. Oder im geistigen Sinne, man verliert gemeinsame Ziele aus dem Blick. Ich finde, es ist zwar im Sinn einer Partnerschaft normal, dass man auch zeitweise unterschiedliche und oft sogar unterschiedliche Blickwinkel hat, das kann ja bereichern, dass man auch unterschiedliche Schwerpunkte setzt. Aber wenn das dazu führt, dass einer sagt, der ist ja nur noch für seinen Beruf da und was mich, meinen Teil des Lebens angeht, interessiert ihn nicht. Die ist ja nur für die Kinder da und was mich gerade bewegt, ne, da ist oft nicht die Zeit oder was immer. Aber entscheidend ist, dass diese gemeinsame Perspektive verloren geht. Dann geht es manchmal und häufiger vor den Baum. Aber dass das geschieht, das kann ich nicht dadurch verhindern, dass ich festlege, ab wann ein Scheidungsgrund vorliegt, sondern dass ich nach dieser Zielperspektive, nach dem Anspruch und Zuspruch Gottes frage und frage, wie kann es uns gelingen, das zu leben? Aber auch, was ist, wenn es nicht gelingt? Was kann ich daraus lernen? Und darum möchte ich zum Schluss dieser Predigt drei Leute zu Wort kommen lassen, die diese Erfahrung gemacht haben.
Also als bei mir 97 mein damaliger Mann zu mir sagte, er hätte sich in eine Arbeitskollegin verliebt und er würde mich verlassen wollen, brach für mich erstmal eine Welt zusammen. Ich hatte gedacht, so wie Andreas das gesagt hat, bis dass der Tod uns scheidet. Und das war mir irgendwie ganz wichtig und konnte auch überhaupt nicht verstehen, wieso das ist. Für mich galt mein Eheversprechen nach wie vor, auch nach der Trennung erstmal, dass ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, wieder zu heiraten. Ich wollte mir einerseits nicht noch mal so wehtun lassen und andererseits habe ich gesagt, ich habe das Versprechen diesem einen Mann gegeben, kann ich das überhaupt noch mal wieder machen?
Ja, bei mir war das so, dass ich mit meiner ersten Frau oder dass wir uns gemeinsam nach 18 Jahren gemeinsamer Ehe entschlossen haben, ohne konkreten äußeren Anlass uns zu trennen, weil wir uns total auseinandergelebt haben und eigentlich keine gemeinsame Basis mehr gesehen haben. Wir hatten vorher schon ein Jahr lang Eheberatung zusammen in Anspruch genommen beim Ehepaar, aber wir haben trotzdem nicht mehr zusammengefunden. Mit dem Berater habe ich dann nach der Trennung so gemeinsam meine Schuld an dem Scheitern dieser Ehe letztlich vor Gott gebracht und mir von ihm auch dann die Vergebung zusprechen zu lassen, um diese Ehe auch irgendwo vor Gott zu beenden und mir eben, wie gesagt, mein Anteil der Schuld daran vergeben zu lassen.
Ich bin in den Jahren, wo ich alleine war, das waren insgesamt 8, immer in der Seelsorge gewesen bei dem Pastor aus meiner Heimatgemeinde, was mir sehr gut getan hat. Der hat dann hin und wieder auch mal gefragt, kannst du dir eine neue Beziehung vorstellen? Da habe ich gesagt, vorstellen nein, aber ich will das offen lassen. Ich würde jetzt nicht absolut Nein sagen. Für mich war dann auch, oder beziehungsweise sind dann Fragen an mich herangetreten worden, hast du deinem Mann vergeben? Und da habe ich gesagt, wie soll das aussehen? Soll ich das jetzt gutheißen, wie er lebt, oder dass er mich verlassen hat? Darüber haben wir dann in der Seelsorge gesprochen und ich konnte ganz viel an Verletzungen und Dingen, die mich beschäftigt haben, einfach abgeben und habe gemerkt, dass das Verhältnis zu ihm, was ich ja nach wie vor durch die Kinder immer hatte, also immer in Kontakt da war, dann auch wirklich gebessert hat und ich ganz anders damit umgehen konnte. Als Johannes mir dann seine Liebe gestanden hat, war das für mich wieder erstmal so, oder dass er sich in mich verliebt hatte. Und auch das habe ich dann in der Seelsorge besprochen und habe gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll oder wie das so ist. Und dann sagte er, bet darum, nach Gottes Willen zu fragen, wie das ist, ob ihr zusammenbleiben sollt, ob ihr heiraten sollt, ob ihr eine gemeinsame Zukunft habt. Das haben wir dann auch gemacht, um diesen Willen Gottes gebeten. Wir haben uns sehr viel damit auseinandergesetzt. Ist das in Ordnung, dass wir heiraten oder zusammenbleiben? Und was mich damals fasziniert hat, war, dass alle Leute, die das irgendwo mitkriegten, nicht gesagt haben, welcher vorsichtig und bist du dir sicher und so, sondern die waren alle begeistert und sagten auch, wie schön, freut uns für euch. Und was dann auch noch dazu kam, war, dass ich Jahre, nachdem wir dann verheiratet waren, von Freunden Jasser Gemeinde erfahren habe, dass die für uns schon lange gebetet hatten, bevor wir überhaupt befreundet waren, dass wir doch zusammengehörten.
Aber nachdem unsere ersten Ehen zu Ende waren, natürlich.
Ja.
Ja, mit Ulrike habe ich dann eigentlich so eine ganz andere Qualität an einer Liebesbeziehung kennengelernt. Und es war relativ schnell, dass wir heiraten wollten. Und wir haben uns dann ja viele Gedanken gemacht. Scheidung, Wiederheirat unter Christen wird ja sehr kontrovers diskutiert, hat Andreas ja in der Predigt heute auch schon angesprochen. Wir haben von dem Pastor, der uns damals begleitet hat, ein Buch geschenkt bekommen darüber, wieso die verschiedenen christlichen Kirchen dazu stehen. Und so die ersten 12 Kapitel waren eigentlich sehr niederschmetternd. Das war eben ja so offiziell, nein, geht eigentlich nicht. Die Ehe ist natürlich für lebenslang ausgelegt. Aber das war so ein schöner Ausdruck darin, Gott hat keine Ausnahmeklauseln in seiner Vergebung. Es gibt keine Schuld, die so viel wiegt, mit einer Ausnahme, dass sie nicht vergeben werden kann. Und deswegen haben wir uns eben auch gemeinsam, wir haben die Schuld erkannt, haben sie bekannt und auch uns vergeben lassen. Und wir haben unseren Traugottesdienst dann auch mit einem Sündenbekenntnis, auch gerade gegenüber unseren Kindern, einer davon sitzt da hinten, begonnen und uns da auch nochmal die Schuld vergeben lassen, um letztlich frei zu sein für den Neuanfang.
Weil wir diese Erfahrung gemacht haben, sind uns gelingende Ehen ganz besonders wichtig. Wir haben damals zu hören gekriegt, tut was für eure Ehe, nicht wenn es zu spät ist, sondern arbeitet daran, um euch Gutes zu tun. Wir haben dann ganz viele Seminare, Eheseminare zu den verschiedensten Themen bei Team F besucht, sind dann auch einmal auf Schloss Krahem gestoßen, wo ein anderer Eheverein aktiv ist, bei Pro Ehe, und nach den ersten beiden Seminaren, die wir da mitgemacht haben, wurde uns anschließend immer gesagt, könntet ihr euch nicht vorstellen, in der Ehearbeit tätig zu werden? Ihr wärt so genau die Richtigen dafür. Das hat uns immer bewegt. Wir haben auch hier in der Gemeinde manchmal so Eheabende oder ja, zu verschiedenen Themen angeboten und sind jetzt aber in Schloss Kraheim da in die Ehearbeit eingestiegen, weil wir gesagt haben, wenn wir schon zweimal gefragt werden, also lauter kann Gott eigentlich nicht reden, und haben dann da angefangen, uns weiterzubilden.
Ja, und durch diese ganzen Seminare und auch Ehebücher, die wir gelesen haben, ist mir eigentlich klar geworden, meine erste Ehe hätte nicht scheitern müssen. Sie muss nicht scheitern, wenn beide es wollen. Und wenn sie auch die Informationen haben, die eigentlich dazugehören, wenn man in eine Beziehung eintritt. Und deswegen haben wir unter anderem bei Team F auch eine Lizenz erworben für Eheabende. Und wir haben gerade vor 14 Tagen eine Ausbildung als Prepare and Rich Anbieter beendet. Das ist so ein Ehemodul, in dem eine sehr umfassende Bestandsaufnahme online von dem Ehepaar gemacht wird und dann auf spezielle Punkte eingegangen werden kann, einfach um die Ehen zu bereichern. Also nicht nur, wenn es kurz vorm Ende steht, sollte man das machen, sondern am besten schon vorm Anfang und dann auch immer mal wieder.
Also für mich ist so das Fazit des Ganzen, keine Ehe muss scheitern, wenn beide bereit sind, darin zu investieren oder daran zu arbeiten. Ich denke, das ist total wichtig, dass beide Ehepartner sich begegnen und auch so können Unterschiede und Verschiedenheiten immer besprochen werden. Und da gibt es immer einen Weg, auch klarzukommen.
Ja. Ja, vielen Dank euch allen dafür. Und ich denke, das ist das Entscheidende, dass Gott uns helfen will, unser Leben zu seinem guten Ziel zu bringen. Und darum danke für diese Konkretion. Aber noch einmal, so kann Ehe wirklich zu einem Gleichnis werden, zu einem, ja, zu dem für alle anderen Formen des Miteinanders und was uns da schwerfällt. Regeln und Verbote können da nur eine sehr eingeschränkte Hilfe sein. Manchmal ist es gut zur Orientierung, aber wichtig ist diese gemeinsame Perspektive und das Offenheit und Verständnis füreinander zu, sind dafür noch viel wichtiger. Und dass wir uns in dieser Gemeinschaft mit ihm, von ihm prägen lassen und eben auch aus der Vergebung leben und vom Neuanfang und von seinem Geist des Friedens, der in unser Leben hineinströmt. Das schenke uns Gott. Amen.